zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Nicht weniger als 194 Belege, meine sehr verehrten Damen und Herren, finden sich im Neuen Testament für das Wort Nomos, Gesetz. Das muss man sich einmal vorstellen. Eine stattliche, eine beachtliche Zahl. In 27 Schriften des Neuen Testaments fast 200 Belege. Und dabei bezeichnet dieser Begriff Nomos allein in den Schriften des Neuen Testaments durchaus Verschiedenes. Also was wir kategorisch unter Gesetz verstehen, das buchstabiert sich in den einzelnen Referenzstellen verschieden aus. Nomos kann bezeichnen das mosaische Gesetz, also das schriftlich vorliegende Gesetz, aber auch die mündlichen Auslegungen des Gesetzes in unterschiedlichen Schulen, Einrichtungen, in der Weitergabe, in der Diskussion. Summarisch kann Nomos aber auch einzelne, bestimmte, exponierte, besondere, rituelle, kultische oder soziale Normen und Vorschriften meinen. Nomos kann im Sinne der Schöpfungsordnung verwendet werden, das, was man also beobachten kann, was qua Schöpfung in die Welt, in das menschliche Leben eingraviert ist, oder auch die personifizierte Weisheit, die wiederum erkennbar wird in der Natur oder durch die Vernunft. Und umgekehrt müssten wir, um dem Gesetz im Urchristentum, dem Gesetz im Neuen Testament auf die Spur zu kommen, auch noch andere Begriffe hinzunehmen, die es gibt, etwa Ethos, Sitte, Brauch oder Entolä, das Gebot. Ich konzentriere mich heuristisch, um einfach irgendwie in dem Dschungel des Neuen Testaments einen Pfad zu schlagen, ganz auf Nomos, auf Gesetz. Aber die Vielzahl dieser Referenzen macht doch die Zentralität des Themas sehr deutlich. Nomos, Gesetz. Und zugleich markieren 194 Belege auch mein Problem, die Tragik, in der ich mich befinde, denn das Thema Gesetz im Urchristentum, im Neuen Testament, kann hier kaum erschöpfend behandelt werden, ohne dass Ihnen schnell langweilig wird, ich mich um Kopf und Kragen rede und das Setting dieser Tagung vollends sprengen würde. Und deswegen einige Grundsatzfragen, die ich mit Ihnen beleuchten möchte. Folgende Fragen, um die es gehen soll: Was hat es, nachdem wir den Bereich des Alten Testaments, der Geschichte Israels beleuchtet haben, mit dem Gesetz im Urchristentum auf sich? Welche Rolle spielt das jüdische, das mosaische Gesetz in den ersten Jahrzehnten, im ersten Jahrhundert, dem Urchristentum? Welche Diskussionen löst das Gesetz aus? Und vor allem mit der zentralen Frage, die ja alle Vorträge dieser Tagung bestimmen und zusammenhalten soll: Wie wird die Gültigkeit des Gesetzes auch begründet? Oder die Alternativen, die also an die Stelle des Gesetzes treten, neue Gesetze, die propagiert oder aus dem alten Gesetz hergeleitet werden, die Gesetzesinterpretationen einzelner tragender Gestalten, welche Legitimation, welche Basis, welche Begründung werden für solche Gesetze ins Feld geführt? Also darauf möchte ich hin, auch um dann die Diskussion, das Gespräch unter uns in Gang zu setzen. Und ich möchte mit Ihnen drei Bereiche näher heranzoomen, herausgreifen. Zum einen den historischen Jesus, dann Paulus, ohne den sicher das Gesetzesverständnis des Urchristentums nicht treffend beleuchtet werden kann, und dann wieder einen Schwenk zurück in die Jesus-Erinnerung der Evangelien und da das judenchristliche Evangelium, das also qua Herkunft, qua Background sich am stärksten für das Gesetz interessieren dürfte, nämlich das Matthäus-Evangelium, und am Ende dann eine etwas diskussionsfreudige, sie reizende und streichelnde Synthese zugleich abgeben. Beginnen wir beim historischen Jesus. Die kanonischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, halten die Erinnerung an einen Jesus wach, der sich doch an einigen Stellen mit dem Gesetz Israels, mit der Tora, mit dem mosaischen Gesetz, aber auch mit der mündlichen Auslegung, der mündlichen Weitergabe, der rechtlichen Auslegung des Gesetzes beschäftigt. Da trage ich jetzt Eulen nach Athen, aber zur Auffrischung. Wir sehen in den kanonischen Evangelien Jesus regelmäßig in Streitgesprächen mit Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Jesus steht in der Kritik wegen der Missachtung des Gesetzes, er selbst oder auch seine Jünger, wenn sie an das Ehrenraufen am Sabbat denken. Jesus muss sich rechtfertigen wegen seiner besonderen, laxen Haltung gegenüber dem Gesetz. Und er tut dies sowohl in Gleichnisform, gleichnishaft über Erzählungen, narrativ, aber auch lehrhaft durch Argumente, die er ins Feld führt, durch Streitgespräche, durch Dispute, auf die sich Jesus einlässt. Die Gesetzesdiskussion betrifft dabei Reinheitsvorschriften, das Sauberhalten von Geschirr, Bechern, Tellern, überhaupt die Frage nach Reinheit und Unreinheit, wenn Sie an die Heilungserzählungen denken, Aussätzige, die blutflüssige Frau, das Sabbatgebot, was am Sabbat erlaubt ist oder nicht, die kultische, die religiöse Praxis, also auch die Zeremonie im Tempel, in der Synagoge. Konkret werden gerade im Matthäusevangelium dann folgende Streitfälle der Gesetzesdiskussion genannt, das Schwören. Ist es erlaubt zu schwören, ja oder nein? Oder welche Rechtfertigungskonstrukte werden in der mündlichen Auslegung der Tora ins Feld geführt, um schwören zu dürfen? Die Scheidung, der Frau einen Scheidungsbrief zu geben, und die Praxis der Nächstenliebe, also der Geltungsrahmen, die Reichweite des Gebots der Nächstenliebe. Für wen gilt sie? Für eigene Volksgenossen, für Glieder des Volkes Israel oder auch für Fremde? Jesus beschäftigt sich mit der Bedeutung, mit der Zielsetzung, also der Herkunft, dem Basissinn einzelner Gebote und Gesetze. Wenn er sagt, am Anfang war das nicht so gemeint oder Mose hat das nur getan, weil ihr hartherzig seid, aber der ursprüngliche Sinn des Gesetzes wäre dieser und jener. Und er beschäftigt sich mit der Summe, mit der Essenz, mit der Zusammenfassung aller verschiedenen 613 Regeln und Gesetze. Welches Gebot ist das Wichtigste? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Gottesliebe und Nächstenliebe, also als Summe des Gesetzes. Dabei setzt sich Jesus über Normen hinweg, das ganz sicher, wenn er am Sabbat heilt. Und da könnten wir mit den Mitteln der historischen Rückfrage ja quasi das auch historisch bestätigen oder als zumindest zuverlässige alte Tradition nachweisen, weil das hätte man im frühen Christentum nicht erfunden. Gerade also in der Verkündigung, in der Weitergabe des Glaubens in einem dezidiert jüdischen Kontext waren solche Traditionen wohl eher belastend, Jesus als Brecher des Gesetzes verkündigen zu müssen. Und von Seiten des Judentums kann man solche Traditionen auch nicht erklären. Also es sind so typische Dissimilaritätsbeweise. Das Divergenzkriterium, womit man also die Tradition als besonders alt oder historisch oder zuverlässig nachweisen kann. Auch die Tischgemeinschaft mit Sündern. Jesus setzt sich über Normen hinweg. Er kann Regeln und Gesetze verschärfen. Also auch das darf man nicht aus dem Blick verlieren, etwa in den Antithesen der Bergpredigt. Schwört überhaupt nicht. Keine Ausnahmeregelungen. Auch das Fragezeichen hinter dem Ausstellen eines Scheidungsbriefs, sicher eine Verschärfung dieser Regel. Jeder, der seine Frau aus der Ehe entlässt, liefert sie dem Ehebruch aus. Umgekehrt auch die Frau dem Mann, bricht die Ehe, die Feindesliebe als Verschärfung. Und das geht weiter, geh nicht nur eine Meile, sondern zwei. Wer dir den Mantel nimmt, dem lass auch das Hemd. Und gleichwohl kann er Regeln und Gesetze entschärfen in der Überwindung von Distanz, durch das kultische Abstandsgebot, das von ihm regelmäßig gebrochen wird, Festtage, die nicht für absolut gültig, sondern einem anderen Sinn unterstellt werden, wenn er am Sabbat heilt, wenn er sich den Menschen zuwendet am Sabbat. Und die Art und Weise, wie uns die vier Evangelien des Neuen Testaments diese Gesetzestraditionen, gesetzeskritischen Traditionen überliefern, macht deutlich, dass manches da schon gefiltert wurde. Also wie wir das Jesusbild in den vier Evangelien vorliegen haben, das ist nicht einfach die Abbildung Abbildung der exakten Wirklichkeit dessen, was Jesus getan und gesagt hat, auch in Sachen Gesetz, sondern das ist durch die Feder der Evangelisten und mit Blick auf die Zielsetzung gegenüber den Adressaten mehrfach hindurchgegangen, also gefiltert worden. Stellen Sie sich also vor, wenn dezidiert jüdische Diskurse, Gesetzesdiskussionen im Leben, im Wirken Jesu ihren Platz hatten, was interessiert das eine pagane Adressatenschaft? Im Lukas-Evangelium, im Markus-Evangelium. Also wie relevant werden solche Traditionen für die Verkündigung bestimmten Adressaten gegenüber erachtet? Und das filtert die Traditionen. Das reduziert diese typisch dezidiert jüdischen Diskurse in der Schilderung der Evangelien. Also die klassische Exegese verwies auf den Sitz im Leben. Alles, was weitergegeben wird, was also in der Überlieferung der Worte, der Taten Jesu überliefert wird, braucht einen Sitz im Leben, ein Interesse, einen Anker, damit es sich bewahrt, damit es weitergegeben wird. Aber schon die Breite dieser gefilterten Überlieferung, dass wir doch einige Traditionen vor uns haben, lässt auf einen noch umfassenderen, besonders markanten Zug, dass er sich mit dem Gesetz beschäftigt, dass er das Gesetz diskutiert, dass er das Gesetz verschärft und entschärft gleicherweise, lässt auf einen markanten Zug im Leben, im Wirken Jesu schließen. Aber man täusche sich nicht, denn von einer naiven Gegenüberstellung kann nicht die Rede sein. Also es wäre sicher verfehlt, wenn wir das jüdische Gesetz auf der einen Seite und Jesus, der das jüdische Gesetz außer Kraft setzt oder kritisiert und darum das Evangelium auf der anderen Seite positionieren. Jesus ist und bleibt seit seines Lebens beheimatet im Judentum seiner Zeit. Also er erkennt ganz fraglos die Tora, das Gesetz an und er tut letztlich, egal wie Sie ihn nennen wollen, das sind jetzt so die markanten Aussagen der Exegese als charismatischer Wanderprediger, als prophetischer, als eschatologischer Lehrer, Didaskale Lehrer, so wird er angesprochen, als Lehrer ist er Teil eines ganz selbstverständlichen innerjüdischen Diskurses. Er tut das, was man von einem Lehrer seiner Zeit erwartete, er diskutiert das Gesetz. Und deswegen finden Sie auch, also so exzeptionell neu erscheint dann bei tieferer Beschäftigung manche Aussage von Jesus gar nicht, sondern Sie finden Parallelen in der mündlichen Auslegung, in der Diskussion des Judentums seiner Zeit. Also er tut das, was einem Lehrer gut zu Gesicht stand. Er ist Teil eines pluriformen Frühjudentums, das man sich in der Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft vielleicht oft zu holzschnittartig vorgestellt hat, zu einseitig. Also wenn das Judentum eine homogene Einheit zur Zeit Jesu gewesen wäre. Aber denken Sie alleine, Sie haben die Qumran-Schriften, eine Gruppe dahinter. Sie haben Pharisäer, Sadduzäer, Essener, Zeloten. Also ein pluriformes Frühjudentum, das apokalyptische Einzelpersonen hat. Und daraus ergibt sich auch ein pluriformes Gesetzesverständnis und mitten in diesem Diskurs, der zu seiner Zeit Standard war, beheimatet sich Jesus, ist Jesus Teil davon. Und so schließt etwa John P. Meyer, der also mit seinem epochalen Werk A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus, quasi alle historischen Traditionen zu Jesus zusammengetragen hat, alle Evangelienüberlieferungen kritisch, historisch geprüft hat, schließt John P. Meyer den vierten Band seines Werkes, der sich just mit dem Gesetzesverständnis Jesu beschäftigt, mit folgender Aussage: The historical Jesus is a halakhic Jesus. Also wir sehen einen Jesus, der als Palestinian Jew engaged in the legal discussions and debates proper to his time and place. Also er tut das, was man von einem Lehrer, von einem Rabbi seiner Zeit erwartete. It is Torah and Torah alone that puts flesh and bones on the spectral figure of Jesus the Jew. Jesus in seiner Haltung zum Gesetz steht auf dem Boden des Judentums. Also das muss man deutlich markieren, deutlich unterstreichen, bevor wir weiter in die Verkündigung Jesu eindringen. Das Gesetz ist generell und grundlegend für ihn gültig. Und wenn man die Traditionen prüft, wir kommen jetzt zu dieser Frage nach der Legitimität des Gesetzes, nach der Begründung des Gesetzes für Jesus, dann ist die Tora, ist das Gesetz gültig wegen Alter, Herkunft und Adel des Gesetzes? Also er nimmt Bezug auf die Väter, auf Mose, auf das Alter, auf den Bund als Gottesgabe, nimmt er das Gesetz als Lebensordnung, das Israel im Umkreis dieses Lebens schaffenden Gottes hält. Also er verbindet, wie wir gerade gehört haben, Bund und Gesetz miteinander. Er begreift das Gesetz und begründet das Gesetz als etwas, was Israel eint, was Israel verbindet, was Israel eine Identität gibt. Und er begreift das Gesetz, und das setzen wir jetzt schon bei seiner individuellen Auslegung dann auch an, als Weisung zum Leben. Was soll das Gesetz Leben ermöglichen? Gleichwohl haben wir, aber da unterscheidet sich Jesus auch nicht von anderen Lehrern seiner Zeit, markante Züge, wie Jesus das Gesetz interpretiert. Und da könnten wir so ein Profil im Gegenlicht erstellen. Was zeichnet denn die Gesetzesinterpretation Jesu aus? Wie begründet er, von welchen hermeneutischen Gesichtspunkten aus begegnet er dem Gesetz? Und da ist zunächst mal, wenn es um den historischen Jesus geht, sicher die Reich-Gottes-Botschaft zu nennen. Die Reich-Gottes-Botschaft, Markus lässt das ganze öffentliche Wirken Jesu mit diesem Theologumenon beginnen, das Reich Gottes ist nahe. Das ist in der Botschaft Jesu das Systemzentrum, das anbrechende Reich Gottes, das nahe Reich Gottes, ein Systemzentrum, von dem sich aus neue Einsichten, neue Plausibilitäten ergeben und so auch ein neues Gesetzesverständnis. Also im Licht des anbrechenden Gottesreichs generieren sich quasi Wahrnehmungen auch des Gesetzes. Wird das Gesetz in einer besonderen Rücksicht wahrgenommen? Gerd Theissen spricht also gerade bei der Reich-Gottes-Botschaft und dem Gesetzesverhalten Jesu von einer offensiven Reinheit. Also nicht mehr defensiv, sondern weil Gott beschlossen hat, seine Herrschaft anzutreten und auf quasi die Welt zugeht, so kann Jesus offensiv Reinheit voraussetzen. Du musst nicht rein werden, sondern du bist im Licht der Reich-Gottes-Botschaft rein gemacht. Und dann natürlich verbunden mit der Reich-Gottes-Botschaft auch ein höheres Ethos, eine überbietende, durch und durch transparente Gerechtigkeit, die auch mit dem Gottesbild Jesu zusammenhängt. Da ist Jesus auch nicht originell im letzten Sinne, aber wenn er von Gott als Abba spricht, als geliebter Vater, dann ist umgekehrt der Mensch auch derjenige, der diesem Vater gegenüber transparent die Gebote, die Gesetze hält. Wenn du betest, geh in deine Kammer. Gott, der auch das Verborgene sieht, und das schlägt sich auch in der Gesetzesinterpretation Jesu nieder. Er kann Gebote und Gesetze synthetisieren und reduzieren. Das ist ein markanter Zug in der Auseinandersetzung Jesu auf die Gottes- und die Nächstenliebe. Das ist die Maßlatte, die Barmherzigkeit. Er kann Veräußerlichungen, da kommen die Pharisäer nicht gut weg in der Darstellung der Evangelien. Er kann Veräußerlichungen abwehren, eine legalistische Haltung. Und er wendet Gesetze situationssensibel an, entweder mit Blick was wollte denn das Gesetz von der Entstehungssituation her, vom Ursprungsgedanken her? Was steckt an Schöpfungsordnung dahinter? Vertragen sich Gesetz und wie Gott handelt, der seine Sonne aufgehen lässt über Guten und Bösen, der regnen lässt über Gerechten und Ungerechten? Und er wendet das Gesetz an mit Blick auf die Wirkung und die Folgen. Was bedeutet die Beachtung dieses Gesetzes im Alltag des der Betreffenden? Welche Folgen zeitigt das an Ausgrenzung, an Integration? Denken Sie auch, das ist ein bisschen so der Grund, warum regelmäßig Geheilte dann zu den Priestern geschickt werden. Geht, zeigt euch den Priestern die soziale Reintegration. Also Wirkungen, Folgen seiner Gesetzesinterpretation. Gut, also erste Vorstellung, Jesus auf dem Boden des Judentums, auf dem Boden des Gesetzes, wie er das Gesetz interpretiert, von welchen Schlüsseln, von welchen Perspektiven aus, schwenken wir zu Paulus. Und auch für den vorchristlichen Paulus ist das Gesetz die Radnabe seines Judeseins. Er ist ein gesetzestreuer Pharisäer, ja sogar, könnten Sie sagen, ein Vorzeige-Pharisäer, ein Eiferer für das Gesetz, wie er im Galaterbrief schreibt. Ich übertraf im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Volk weit, und eiferte über die Maßen, Zelotäs wird hier verwendet, also vom Begriff her, und eiferte über die Maßen für die Überlieferungen meiner Väter. Also ein Eifer, der das gleiche Wort, das die Zeloten auf der einen Seite und den Eifer von Paulus auf der anderen Seite hier begrifflich stützt, also ein fast militanter Einsatz für das Gesetz. Und noch einmal Paulus im Original, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Und man könnte, da versuche ich jetzt die Quadratur des Kreises, Paulus in 5 Minuten, man könnte bei aller gebotenen Differenzierung diese veränderte Sicht, die sich hier andeutet, was mir Gewinn war, das habe ich für Verlust nun gehalten, diese veränderte Sicht von Paulus dem Gesetz gegenüber so zusammenfassen. Das Gesetz rettet nicht länger, führt nicht an das Ziel, das mit dem Gesetz eigentlich verbunden war, macht eben nicht gerecht. Sondern das Gesetz offenbart die Sünde, weil der Mensch hinter den Geboten, den Regeln des Gesetzes zurückbleibt, wird wie also im Gegenlicht deutlich, was Sünde ist. Also das Gesetz, aufgestellt vor dem Menschen, offenbart, dass der Mensch scheitert, dass der Mensch zurückbleibt, dass der Mensch fehlt. Das Gesetz offenbart die Sünde. Und Paulus geht sogar psychologisch noch einen Schritt weiter und sagt, das Gesetz reizt sogar zur Sünde. Also da wird das Gesetz wie so eine personifizierte Macht vorgestellt, die im Menschen etwas freisetzt, gegen die eigentlich gebotenen Regeln zu verstoßen, sich über das Gesetz hinwegzusetzen. Paulus begreift das Gesetz als zeitlich. Es kam eben nach Abraham, weit nach Abraham, und damit auch inhaltlich als sekundär. Da finden Sie auch Traditionen, das Gesetz nicht von Gott gegeben, sondern vermittelt durch Engel und deswegen sekundär. Das Gesetz hat also nur die Funktion eines heilsgeschichtlichen Durchgangsstadiums und mag allenfalls in dieser Zeit des Bundes mit Israel Schlimmeres verhindern. Also sagen wir mal, die Auswüchse etwas temperieren. Paulus nennt das Gesetz insofern einen Zuchtmeister, der uns zeitlich befristet quasi temperiert. Aber Gott letztlich wählt einen anderen Weg, einen neuen Bund, sagt er, kommt dem Menschen entgegen, rettet, erlöst durch die Menschwerdung seines Sohnes, und damit wendet sich dieser neue Bund nicht mehr nur an Israel, an alle Menschen, und da brechen dann mit dem Gesetzesverständnis auch die Zulassungsbedingungen auf, statt der Beschneidung die Taufe, Glaube und Evangelium. Um das zu verdeutlichen, vielleicht noch einige paulinische Spitzensätze. Galater 3, alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Und das kann kein Mensch alles halten, also steht jeder, der das Gesetz beachten will, aber es letztlich qua Mensch, von so einer pessimistischen Anthropologie auch geprägt, Paulus, letztlich unter einem Fluch. Galater 5, 4, wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun, ihr seid aus der Gnade herausgefallen, das wäre der andere Weg, der eröffnet wurde. Und Römer 9, Israel aber, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, hat das Gesetz verfehlt. Warum? Weil es ihm nicht um die Gerechtigkeit aus Glauben, sondern um die Gerechtigkeit aus Werken ging. Fassen wir die Position von Paulus nochmals zusammen. Wir haben sicher keine vollends ausgegorene Konzeption vor uns. Die Konzeption von Paulus ist im Fluss, wenn Sie allein an die Unterschiede zwischen dem Galaterbrief und dem Römerbrief denken. Dass wir die theologische Konzeption von Paulus nur in Briefform, also als Teil eines halbierten Dialogs vor uns haben. Das ist also viel im Fluss. Sein Gesetzesverständnis wird in der Praxis angewendet. Ja. Aber als Mitte, als Basis seines Gesetzesverständnisses wird man sagen können, dass für ihn das Gesetz die soteriologische, die rettende, die erlösende Funktion verloren hat. Also Beschneidung, Kult und Reinheitstora sind für ihn nicht mehr heilsrelevant. Dagegen der Glaube an das Angebot Gottes rettet. Und insofern wirken für Paulus beide Seiten zusammen. Die Gnade, die von Gott kommt, und die Annahme dieser Gnade von Seiten des Menschen. Und die Mitte ist Christus als das Telos. Manche Übersetzungen schreiben das Ende des Gesetzes. Man würde wohl die Position von Paulus eher treffender wiedergeben mit die Erfüllung, das Ziel des Gesetzes, auf das das Gesetz von der Funktion her zuläuft. Und so synthetisiert Paulus dann das Gesetz in spiritueller und in ethischer Hinsicht, etwa in Galater 5,14 wieder, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denken Sie auch an die zahlreichen Imperative, an die Ermahnungen, die Parinesen am Ende seiner Briefe. Also wir haben auch bei Paulus keine gesetzesfreie Konzeption vor uns. Er bleibt dem Gesetz Israels insofern verbunden, dass er sagt, das Ziel des Gesetzes ist ja das Tun der Liebe, und das verwirklicht sich auch in den christlichen Gemeinden. Also seine Position wird begründet in Rückgriff auf das Gesetz durch eine Synthetisierung, durch eine Zusammenfassung. Und das beinhaltet auch eine starke kulturelle Anschlussfähigkeit, dieses Gesetz der Liebe, das gerade in den völkerchristlichen Gemeinden kulturell anschlussfähig ist, das neue soziologische Folgen generiert, die auch explizit macht, es gibt nicht mehr Mann und Frau, nicht mehr Jude, nicht mehr Grieche, nicht mehr Freier, nicht mehr Sklave. Also der Widerschein führt zu einer neuen Gemeindestruktur, eine neue Praktikabilität, und diese Konzentration, diese Synthetisierung des Gesetzes, der Wegfall von Zulassungsbedingungen, von Beschneidung, von Reinheitsvorschriften, der Kulttora, ist natürlich entscheidend auch für den Missionserfolg des Paulus. Also andernfalls wäre diese Ausdehnung, sein Lebenswerk, gar nicht denkbar mit den Hürden des Gesetzes. Wie begründet nun Paulus seine neue, veränderte Sicht des Gesetzes? Wie kommt er darauf? Wie argumentiert er diesem veränderten Verständnis gegenüber? Er betont die Offenbarung. Er spricht bewusst von einer Apokalypse in Galater 2. Also aufgrund einer Offenbarung und damit von Gott her theologisch begründet, kam er auf diese neue Sicht des Gesetzes. Und das ist eine für Paulus immer selbstbewusste Argumentation und Erkenntnis. Er betont aber auch zur Begründung seiner Sicht so etwas wie die normative Kraft des Faktischen. Denn in den Gemeinden des Römerreichs, in Thessalonich, in Korinth, also seine ersten Missionserfahrungen in der Arabia, wie er sagt, ja, konnte er feststellen, dass ja der Geist wirkt bei den Menschen ohne Beschneidung. Also, dass Gott etwas in der Völkerwelt schafft. Und das ist für ihn quasi so der Beweis dafür, dass sein Verständnis ohne Beschneidung, ohne Gesetz richtig ist. Es ist auch die nüchterne Einsicht, wie er seine Position begründet, dass der Mensch ja immer hinter dem Gesetz zurückbleibt. So ein gewisses Misstrauen, dass er dem Menschen als Gesetzesbeobachter entgegenbringt. Das Gesetz mag nicht zu retten. Der Mensch mag sich selbst via Gesetz nicht zu retten. Gleichwohl führt aber Paulus auch zur Begründung seiner Position andere Autoritäten ins Feld, nämlich die Jerusalemer Säulen. Also er zieht dann bei allem selbstbewussten Argumentieren doch nach Jerusalem hinauf. Er betont zwar, dass er nicht zitiert wurde, dass das also, sagen wir mal, keine Prüfung war, wo die Urgemeinde Paulus auf den heißen Stuhl setzt, sondern aus freien Stücken, aus wiederum einer Offenbarung heraus, geht er hinauf nach Jerusalem, aber er muss sich doch gewahr gewesen sein, dass ohne die Urgemeinde sein Projekt ohne Beschneidung und Gesetz doch zum Scheitern verurteilt ist. Also er sucht den Schulterschluss, die Rückendeckung. Also vielleicht zähneknirschend, aber dann doch den Ritterschlag von Petrus. Und er bemüht ein schöpfungstheologisches Argument, wenn er sagt, die Essenz des Gesetzes ist ja in die Schöpfung eingezeichnet. Und deswegen konnten, weil das Gesetz und die Schöpfungsordnung sich ergänzen, ineinander fließen, schon die Stammväter und jetzt auch die Heiden das Gesetz, die Essenz des Gesetzes aufgrund des Gewissens, aufgrund ihrer Vernunft halten, ohne eigentlich das Gesetz zu kennen. Auch das ist für ihn eine rationale, eine Begründung des Gesetzes. Denn das Unsichtbare an ihm wird seit Schöpfung der Welt durch das Gemachte als Erkennbares geschaut, seine ewige Kraft und Göttlichkeit, auf das sie ohne Entschuldigung sind, und gemein sind da die Heiden. Und da ist Paulus wieder auch ganz im Judentum seiner Zeit beheimatet, wenn etwa auch Philo von Alexandrien schreibt, und sein Exordium, gemeint ist da letztlich jetzt das Buch Genesis, also die Schöpfungserzählung, der Anfang der Bücher Mose, ist höchst bewundernswert. Es umfasst die Erschaffung der Welt unter dem Gedanken, dass das Gesetz der Welt und die Welt dem Gesetz entspricht. Schöpfungsordnung und Gesetz. Und deswegen konnten auch die Heiden, sieht Paulus den Schluss, das Gesetz beachten, obwohl sie das Gesetz nicht kannten. Und dass der Mensch, der dem Gesetz gehorcht und dadurch ein Bürger der Welt ist, seine Handlungen nach der Absicht der Natur ausrichtet, in Übereinstimmung mit der die ganze universale Welt geregelt ist. Ähnliches übrigens, man könnte noch ein Fenster dann in die griechisch-römische Antike aufmachen, auch bei Ovid in den Metamorphosen. Als erstes ward das goldene Zeitalter ins Leben gerufen, das ohne Beschützer, aus eigenem Antrieb, ohne Gesetz, Ehrenhaftigkeit und Rechtschaffenheit übte. Strafe und Furcht gab es nicht und keine drohenden Worte wurden von beschlagenem Erz, von den Stählen verlesen, und die Menge fürchtete nicht in Demut ihres Richters Worte, sondern sie war ohne Beschützer sicher. Also am Anfang der Welt, am Anbeginn der Schöpfung quasi ein Gesetz, das eingezeichnet ist in die Welt, in die Natur, das der Mensch qua Vernunft, qua Gewissen beachtet. Das ist für Paulus ein entscheidendes Argument jetzt auch, wo die Tora für die völkerchristlichen Gemeinden nicht mehr als gültig erklärt wird. Insofern kommt bei Paulus vieles zusammen. Sicherlich ein zentrales Thema, das Gesetz aufgrund seiner pharisäischen Prägung, eher der Vorzeigepharisäer von einst. Die Welt, aus der er schöpft, aus der er stammt, das hellenistische Diaspora-Judentum, Philo, Sichtweisen des Gesetzes, die sich in der Konzeption des Paulus widerspiegeln, und dann seine Lebenswende, das Christusbekenntnis, das also wie das Prisma ist, das nochmals, sagen wir, das Gesetz eine besondere Schattierung erhalten lässt. Wenn wir auf die weitere Entwicklung noch kurz schauen, um Ihnen nur deutlich zu machen, dass damit die Frage nicht abgeschlossen ist, dass das weitergeht, dass also sich an Paulus trotzdem weiterhin die Geister scheiden, also auch nach dem Apostelkonvent, der ja an und für sich jetzt schon ein Vortrag wert wäre, wo einerseits ja Paulus bestätigt wird, gleichwohl aber noch so in der Darstellung von Apostelgeschichte 15 später gefundene Jakobusklauseln erwähnt werden und vor allem eine Vereinbarung getroffen wird, dass Paulus zwar anerkannt wird, er soll zu den Heiden gehen, Petrus und Jakobus zu den Juden. Also es kann in der Praxis nicht funktionieren. Also es wird ja erst dann spannend, wenn es gemischte Gemeinden gibt. Und das trifft ja diese Lösung gar nicht. Ja. Also wenn die Welt durch Mauern getrennt wäre, dann könnte Paulus zu den Heiden und Petrus zu den Juden, dann wäre das kein Problem, wer beschneidet und wer beschneidet nicht. Spannend wird es mit der Tischgemeinschaft, mit den Reinheitsvorstellungen in den gemischten Gemeinden. Sobald eine Synagoge in einer Stadt ist und Paulus dort missioniert, sticht diese Regelung nicht mehr. Ja. Also insofern ist bei diesem Apostelkonvent etwas passiert, das letztlich dem Ansatz nach die Position von Paulus anerkannt wurde und es nur eine Frage der Zeit war, dass sich diese Position auch flächenmäßig durchsetzt. Weil die soteriologische Funktion, die Heilsrelevanz des Gesetzes dort verabschiedet wurde. Also sagen wir mal, diese Dynamitstange wurde gezündet. Ob das die Verantwortlichen in Jerusalem wirklich so klar hatten oder nicht. Es kommt zum antiochenischen Zwischenfall, dem Konflikt zwischen Petrus und Paulus. Es kommt in den galatischen Gemeinden zur judaistischen Gegenmission, dass trotz der Abmachung in Jerusalem wieder für die Beschneidung geworben wird. Und all das dürfte auf Seiten von Paulus auch zu einer Radikalisierung, zu einer Verschärfung seiner eigenen Position geführt haben. Das spiegelt sich auch in den Briefen, dass je mehr Druck von außen kommt, umso deutlicher sich Paulus auch radikalisiert. Faktischer Erfolg der paulinischen Mission bedingt sicher auch durch die leichtere Umsetzbarkeit, durch die Öffnung der Zulassungsbedingungen. Also die Mission von Paulus hat Erfolg, weil sie ohne Beschneidung, ohne komplexe kultische Reinheitsvorschriften auskommt. Politische Faktoren und Einflüsse, die die gesetzesfreie Heidenmission von Paulus befördert haben, also dieses Juden-Heiden-christliche Parting of the Ways, etwa das Claudius-Edikt, wenn man das so interpretiert, dass also Juden Christen aus Rom verbannt werden, weil sie von Christus aufgehetzt wurden, wo also plötzlich diese Spannungsfrage zwischen Juden und Heidenchristen politisch wird und es zu einem Konflikt in der Gemeinde kommt. Oder ganz deutlich die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus, wo die judenchristliche Gemeinde quasi versprengt, verbannt wird und ein politisches Ereignis die Heidenmission von Paulus befördert, wo die Judenchristen vertrieben werden, während die paulinische Predigt in der Völkerwelt immer weiter Fuß fasst, die Gemeinden wachsen und damit auch die Form des paulinischen Gemeindelebens wächst und der judenchristliche Weg de facto austrocknet. Also was konnte die judenchristliche Position einem Missionswerk von Paulus mit weniger stroffen Zugangsbedingungen, mit weniger hohen Hürden in der Verkündigung wirklich entgegensetzen? Also eine rasante Multiplikation, die einfach Fakten schafft, die normative Kraft des Faktischen. Das wurzelt ein. Ohne Widerstände, ohne theologische Dispute bleibt die Position von Paulus trotzdem nicht, sondern es gibt bis ins zweite, ins dritte Jahrhundert hinein, oft vergessen, weil sie die Minderheit darstellen, noch antipaulinische Tendenzen, scharfe Schriften, wo Paulus wegen seiner gesetzesfreien Verkündigung als Erzketzer dargestellt wird. Wir lesen etwa bei Irenäus die sogenannten Ebioniten, das ist so eine Selbstbezeichnung, die auf das erste Samuel-Buch zurückgeht, von treuen Israeliten, die sich womöglich, sagen manche, aus der Urgemeinde von Jerusalem entwickelt haben. Also diese sogenannten Ebioniten lassen nur das Evangelium des Matthäus gelten, nicht verwunderlich von der gesetzlichen Haltung her, verwerfen Paulus, den sie einen Verächter des Gesetzes nennen. Die Prophezeiungen legen sie gar zu seltsam aus, sagt Irenäus. Die Beschneidung und die übrigen Gebräuche nach dem Gesetze und die jüdischen Lebensformen haben sie beibehalten, wie sie auch Jerusalem als das Haus Gottes verehren. Und Origenes, der auch darauf rekurriert, bis heute schlagen die Ebioniten den Apostel Jesu Christi, gemeint ist hier Paulus, mit üblen Schmähreden. Und Epiphanius, der also Paulus dann von O-Ton der Ebioniten einen Pseud-Apostolos, einen Lügenpropheten, einen Falschpropheten, einen Erzketzer nennt. Wir können die Argumente der Ebioniten, warum sie Paulus so kritisieren, nur bruchstückhaft rekonstruieren, aber sie dürften sich sicher darauf gestützt haben, dass also Paulus das ehrwürdige Gesetz missachtet, das Altersargument, also quasi aushebelt, die Verbindung mit dem Ursprung kappt, aus dem Bund Gottes heraustritt und die Beschneidung war das Bundeszeichen. Also zumindest ansatzhaft werden solche Argumentationslinien deutlich, wie die Ebioniten Paulus für seine Haltung zum Gesetz kritisieren. Schauen wir noch auf das Matthäusevangelium. Wir haben im Matthäusevangelium eine judenchristliche Adressatenschaft vor uns. Da ist in der Diskussion, gerade in der Forschung, einiges im Gange. Christliche Juden, jüdische Christen, das spüren Sie in diesem Evangelium allein, wie die Schriften des Alten Testaments zitiert und eingespielt werden, wie Jesus präsentiert wird, Abrahams, Davids Sohn, der Stammbaum. Also wir haben sicher eine judenchristliche, sagen Sie mit diesem etwas problematischen Begriff, eine judenchristliche Adressatenschaft vor uns, die sich im Ablöseprozess von der jüdischen Synagoge befindet oder den Ablöseprozess gar schon vollzogen hat, was nicht ausschließt, dass die Diskussion nicht weiter verläuft. Also die identitätsstiftende Positionierung, wie denn ehemalige Juden, die zum Christusglauben jetzt quasi bekehrt wurden, ihre Vergangenheit auch ein Stück aufarbeiten, ihre Vergangenheit argumentativ absichern. Und deswegen finden Sie gerade im Matthäusevangelium dezidiert jüdische Themen und Argumente. Die Frage etwa nach der Berechtigung und der Bedingung der Völkermission. Wie soll missioniert werden? Mit Beschneidung, ohne Beschneidung, mit Gesetz, ohne Gesetz. Und die Frage nach der Gültigkeit des Gesetzes. Und Jesus setzt sich gerade im Matthäusevangelium intensiv mit dem Gesetz auseinander. Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe, dieses berühmte Jota des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Also Sie merken, was tut unser Autor? Was tut das Matthäus-Evangelium? Einerseits die Gültigkeit des Gesetzes betonen. Und er sagt, warum ändert sich an der Gesetzeseinstellung etwas? Weil alles vor einem eschatologisch aufgeladenen Horizont des nahen Himmelreichs steht. Also das kältet sich das Matthäusevangelium aus der Verkündigung des historischen Jesus. Dass damit auch eine überbietende und den ganzen Menschen fokussierende Ethik gefordert ist, also eine neue Haltung dem Gesetz gegenüber. Hermeneutischer Schlüssel für das Gesetz sind Barmherzigkeit und Handeln, und so konzentriert sich auch das Matthäusevangelium in der Darstellung, in der Weitergabe des Gesetzes auf soziale, ethische und spirituelle Funktionen des Gesetzes. Also das Gesetz wird reduziert und damit auch gerettet und begründet durch die ethische, die soziale Dimension. Und das wird dann wiederum anschlussfähig, die Gültigkeit dieses Gesetzes so definiert, so zugespitzt, in der Gemeinde und in der Mission. Besonders schön auch, dass dann am Ende des Matthäusevangeliums das letzte Wort Jesu lautet, geht hin, macht alle Nationen zu Jüngerinnen und Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also am Ende steht quasi Jesus, der die Botschaft verkündet hat, das Gesetz in 28 Kapiteln Matthäus Evangelium erklärt hat und quasi in seine Verkündigung vom nahen Himmelreich inkorporiert hat, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und inkludiert in dieser Botschaft Jesu ist quasi das Gesetz matthäisch definiert. Also eine narrative Entfaltung, könnten Sie sagen, ist das Matthäus Evangelium der Transformation des Gesetzes bei bleibender Gültigkeit der Essenz des Gesetzes, also der soziale, der ethische Impuls. Sehr aussagekräftig also dieses letzte Wort Jesu. Was man leicht übersieht, dass Matthäus in der Mitte des Evangeliums auch eine Institution, die aber jetzt nicht also den Papst, den Primat nur betrifft, sondern die Jüngeraufgabe und dann die ganze Gemeinde, eine Institution installiert, die die Aufgabe hat, Gesetze zu binden und zu lösen. Und es gibt sprachliche Untersuchungen, wo man dieses Binden und Lösen auch im Unterschied zu Matthäus 23 vor dem Hintergrund des matthäischen Pharisäerbilds deuten kann als Gesetze für verbindlich oder für nicht mehr verbindlich erklären. Also das hat unser Autor am Ende des ersten Jahrhunderts fest im Blick. Er lässt dies sogar in der Jesuszeit verankert sein, dass es eine Aktualisierungsinstanz braucht für Gesetze und Gebote. Das ist einerseits Petrus, aber in Matthäus 18 auch die ganze Gemeinde. Also nicht das wortwörtliche, das buchstäbliche Weitergeben der Gesetze hält die Gesetze am Leben, sondern eine situationssensible, gleichwohl aus dem Bekenntnis sich ergebende Aktualisierungsaufgabe. Und der Himmel hält sich dran, binde und löse, das wird auch im Himmelreich gebunden und gelöst sein. Also eine Aktualisierungsaufgabe, anders als die Schriftgelehrten, die eben keinen Finger bewegen, das Gesetz den veränderten Umständen anzupassen und die darum das Himmelreich verschließen. Petrus und die Gemeinde soll das Himmelreich offen halten, indem sie situationssensibel Gebote und Gesetze den zeitlichen Umständen anpassen. Wie wird also die Gesetzesinterpretation begründet im Matthäusevangelium? Es ist abermals eine selbstbewusste Interpretation, nämlich mit Blick auf Jesus. Auf die messianisch-christologische Vollmacht lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Deswegen die Bergpredigt am Beginn des Matthäusevangeliums, der Berg als Offenbarung, die Antithesen in markanter Gegenüberstellung, die Streitgespräche. Das Gesetz in der Form, wie es das Matthäusevangelium praktiziert, gilt, weil Jesus es so interpretiert hat. Eine christologische Interpretation. Wird nicht alle überzeugen, dann musst du schon Teil des Sprachspielseins, um diese Argumente auch zu übernehmen. Aber für die matthäische Gemeinde ist es ein entscheidender Gesetzesanker. Der Anbruch des Himmelreichs liefert einen neuen hermeneutischen Leseschlüssel für das Gesetz. Also wiederum ist es die Basileia, die diese Gesetzesinterpretation begründet. Die Transparenz des Menschen, die Größe Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, das Handeln im Licht des kommenden, des anbrechenden Himmelreichs. Ja. Auch der Blick auf das Gesetz als Lebenshilfe, dass das eigentliche Anliegen des jüdischen Gesetzes ja im Licht des Bundes Leben ist. Und daraus wird die Berechtigung abgeleitet, die Gesetze sozialethisch auszulegen. Denken Sie an den Schluss des öffentlichen Wirkens Jesu im Matthäusevangelium. Das habt ihr mir getan, also eine rein sozialethische Auslegung des Gesetzes. Und wiederum auch die Beobachtung der Schöpfung, die Nachahmung des Schöpfers in den Antithesen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Insofern könnten wir zusammenfassen, für die matthäische Gemeinde stellt die nicht unjüdische oder ungewöhnliche, wenn auch vielleicht selbstbewusste, in Teilen radikale und provokante, aber das Gesetz nie und nimmer annullierende Gesetzespraxis Jesu die Verbindung her. Das Gesetz wird in die Botschaft Jesu vom Himmelreich inkorporiert und als solches für die Glaubenspraxis der matthäischen Gemeinde verbindlich und auch natürlich förderlich, anschlussfähig in der Völkermission. Ein Dreischritt, der historische Jesus, Paulus, Matthäus. An der Uni hätten wir 3 Semester dazu gebraucht, aber Fachmänner vor mir und Fachfrauen. Vielleicht noch ein paar Thesen am Ende, wenn wir einen Schritt zurücktreten, das Urchristentum, die Züge, die Aufschläge so betrachten. Ein paar Thesen, die Ihnen vielleicht so die weitere Diskussion erleichtern sollen, die Ihnen hoffentlich zu denken geben. Konzentration auf das Wesen und das Wesentliche. Also so in der Beschäftigung, in der Vorbereitung dieses Vortrags ging mir das oft so. Es beschlich mich der feste Eindruck, dass zumindest in der neutestamentlichen Zeit, und dann bräuchten Sie einen Patristiker und irgendwann einen Dogmatiker und dann einen Kirchenrechtler, aber zumindest für die neutestamentliche Zeit mir schon markante Synthesen auffielen, die sowohl von Jesus, die in allen Evangelien, die auch von Paulus hinsichtlich des Gesetzes gesetzt werden. Also markante Synthesen, die quasi das Wesen und das Wesentliche des Gesetzes zusammenfassen und so auch in der Ausbreitung des frühen Christentums eine geistvolle Anwendung und Ausgestaltung ermöglichen. Wäre das Christentum zu einer dermaßen gestreuten, in verschiedenen Kulturkreisen beheimateten Religion geworden, wäre das jüdische Gesetz mit 613 Vorschriften, Regeln, mit der Beschneidung, mit der Kulttora samt und sonders gültig gewesen? Oder ist es nicht gerade die pragmatische Chance gewesen, das Gesetz auf sozialethische, die Nächstenliebe, die Gottesliebe, spirituelle, ethische Gesichtspunkte zu konzentrieren und so eine Anschlussfähigkeit zu ermöglichen? Summum jus, summa injuria, also je filigraner, je umfassender der rechtliche Regelkosmos ist, je ausdifferenzierter, umso leichter gerät die Gerechtigkeitsidee unter die Räder. wie praktikabel als kritische Frage, wie situationsgerecht, wie jesuanisch ist ein ausdifferenziertes kanonistisches System. Also in den ersten Jahren und Jahrzehnten des frühen Christentums sehe ich eine wohlige Konzentration, die eine geistvolle Ausgestaltung in unterschiedlichen Kulturkreisen ermöglicht. Ich gebe noch ein Tröpfchen Öl ins Feuer mit einem Text von Dion Chrysostomus, der schreibt: Auch heute noch sagen die Menschen, dass die Gerechtigkeit in den Gesetzen liegt, die sie selbst, die glücklosen Geschöpfe, die sie sind, schaffen oder von anderen wie ihnen erben können. Aber das Gesetz, das wahr und verbindlich und klar zu sehen ist, sehen sie nicht und machen es nicht zur Richtschnur für ihr Leben. Während also bei euch, ihr armen Unglücklichen, das Naturgesetz aufgegeben und verfinstert wird, werden von euch Tafeln und Gesetzbücher und Steinplatten mit ihren unfruchtbaren Symbolen gehütet. Ein zweiter Eindruck. Im Hintergrund und als Ziel eine gemeinsame Überzeugung. Auch das Bemühen zeigt sich in den Schriften des Neuen Testaments. Es braucht eine innere Mitte, einen korrektiven Maßstab aller Gesetze. Im Neuen Testament wird das Reich Gottes genannt, Gottesliebe, die Nächstenliebe, das Lebensbeispiel Jesu als Essenz der einzelnen Gesetze. Und diese innere Mitte, die Basis, auf der man quasi steht, ermöglicht dann einen Rechtsdiskurs. Denn die Gesetze sind ja Medien, um ein Ziel zu erreichen. Insofern geht es hier um die Frage nach der Begründung des Rechts und der gemeinsamen Basis, auf der eine Gesetzgebung ruht. Sie werden sich ja dann auch kirchengeschichtlich, historisch heute Morgen noch mit Gesetzgebung beschäftigen. Die Frage, die mir vom Neuen Testament aus in die Hände gelegt wird, wie viel gemeinsame Überzeugung, wie viel gesellschaftlichen Konsens braucht es für Gesetze, für Regeln, als innere Mitte? Und wenn diese gemeinsame Überzeugung fehlt, versuchen die Gesetze irgendwo Sand zu pflügen. Also ohne eine von der Gemeinschaft anerkannte Überzeugung, ohne ein Mehr zu Plus im Verhalten, wird das Recht allein Gesellschaft kaum zureichend organisieren können. Also wenn nur die Buchstäblichkeit der Gesetze Gesellschaft organisieren soll, aber Verhalten, Einstellung, Bereitschaft zu mehr fehlt. Ein dritter Gedanke. Die Entstehung und Änderung von Gesetzen ist multifaktoriell. Also es ist eine relativ fraglose Bereitschaft im Urchristentum festzustellen, auch Gesetze anzupassen, zu korrigieren. Stellen Sie sich nur vor, diese epochalen Veränderungen, diese Kulturräume, die da neu aufbrechen, da war doch Veränderungsbereitschaft nötig. Da ließ man sich darauf ein. Da trennte man sich von Vertrauten. Und da kennt das Urchristentum hinsichtlich der Gesetze die konzentrierte Reduktion oder dass Gesetze situationssensibel angepasst werden oder auch abgeschafft werden. Das Christentum kennt die metaphorische Deutung von Gesetzen, Allegorie, Typologie, kennt die sinnhafte Ergänzung von Gesetzen oder die Ersetzung. In jedem Fall zeigt sich mir schon bei der Lektüre, dass die Buchstäblichkeit für das frühe Christentum anscheinend kein Garant für Richtigkeit oder korrekte Weitergabe war, sondern womöglich die Buchstäblichkeit der größte Feind einer bleibenden Relevanz ist. Zu beachten wäre dann natürlich die Umsetzbarkeit und Durchführbarkeit. Auch die identitätsrelevante Funktion von Gesetzen, dass Gesetze auch wehtun, wenn man sie wegnimmt oder verändert oder interpretiert. Oder der Mehrwert und die Güterabwägung, das ist, meine ich, auch ein Faktor, der das frühe Christentum sehr in dieser gesetzlichen Aufbruchsbewegung gestärkt hat. Sie nehmen nicht nur etwas weg, sie bekommen auch etwas geschenkt dafür. Neue soziologische Folgen, neue Horizonte, neue Chancen in der Verkündigung. Also der Mehrwert, die Güterabwägung, die also hier eine Rolle spielt. Und ein letztes Ausrufezeichen, die Schwäche aller Gesetze ohne Geist. Und der Geist, den braucht es sowohl bei der Entstehung und der Setzung von Gesetzen, bei der Interpretation und der Rechtsprechung und dann auch bei der Umsetzung und bei der Verwirklichung. Also es ist gerade Paulus, der vielleicht dieses ja zutiefst theologische und damit auch etwas ungriffige Argument des Geistes ins Feld führt. Der Geist ist es, der lebendig macht. Ja. Also als persönlichen Eindruck, mir ging das oft so in der Vorbereitung, dass ich mir dachte, ja, die konzentrieren sich auf die Wurzeln und können von daher auch auf Basis dieser Wurzeln, dieser Fundamente neu entwickeln, neu strukturieren. Stellen Sie sich einen Baum vor, dem Stamm, das Geäst. Manchmal habe ich den Eindruck, wir beschäftigen uns mit einzelnen Ästen, die längst schon irgendwo den Saft und die Kraft des Stamms verloren haben, die da dürr sind, anstatt sich auf die Mitte zu konzentrieren und geistvoll Neues zu entwickeln. Situationssensibel auch das wachsen zu lassen, das Evangelium, in neue Bereiche, neue Kontexte, vor neue Aufgaben gestellt hinein. Ja. 2 Korinther 3,6. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.